Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Schön, dass ich euch wieder im Wort dienen darf heute. Und ich denke, dass unser Herrgott uns wieder was Gutes heute mitgebracht hat, gegeben hat. So, ich mach mal die Zack an. Wunderbar, danke. Ihr erinnert euch vor 3 Wochen, ich lasse das jetzt mal eben einen Moment stehen, weil guckt euch das alle in Ruhe an, da muss man sich angucken, sonst hört sowieso keiner richtig zu, weil alle probieren, die Grafik da so ein bisschen rauszukriegen. Da steht das Gleichnis von den 3 Dienern oder wie gehe ich mit meinen Talenten um? Und da kann man den wesentlichen Inhalt dieses Gleichnisses auch sehen, wie da 3 Strichmännchen, 3 Strichdiener da stehen und winken jemanden zu, der sich entfernt. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, vor 3 Wochen habe ich über die Entrückung an dieser Stelle hier gesprochen und habe uns dann auch im letzten Teil meiner Ausführung mal probiert, ein bisschen Mut zu machen, worauf können wir uns denn freuen bei dieser ganzen Entrückung. Der Titel hieß ja Entrückung, freust du dich schon oder zögerst du noch? Worauf kannst du dich freuen? Und da habe ich unter anderem von dem Lohn am Christus am Richterstuhl gesprochen. Und habe davon erzählt, dass wir dann an dem Richterstuhl den Lohn für all das bekommen werden, was wir hier als seine echten Christen, als seine echten Nachfolger in Treue für ihn getan haben. Ich hatte auch gesagt, dass es in der Bibel und bei den ganzen Bibelstellen immer wieder dazu kommt, dass wir Bibelstellen lesen, die wir nicht so richtig verstehen und wo uns das alles nicht sofort klar ist, und hatte darauf hingewiesen, dass aber die Bibel immer wieder an anderen Stellen Hinweise gibt, wie man das zu verstehen hat. Und deshalb sollte man ja auch immer, was mir ein ganz großes Anliegen ist, immer querlesen. Also nicht nur eine Stelle lesen, sondern auch eine Parallelstelle dazu lesen, wenn nochmal irgendwo anders ein Hinweis oder eine Fußnote ist, immer mal das darüber lesen. Und so kann man eben von der einen Stelle zur anderen kommen. Und ich habe noch so aufgeschrieben bei der Vorbereitung, das hat so ein bisschen was von der Schnitzeljagd, wenn man da was liest. Ich fange irgendwo an in der Bibel und dann geht's von da aus weiter von dem Thema. Und dann werde ich zur nächsten Bibelstelle geführt. Und von da aus werde ich auch wieder zur nächsten Stelle geführt. Und am Ende wird mir alles ein bisschen klarer. Und nochmal von meiner Seite, je öfter ihr so schnitzeljagdmäßig lest, umso klarer und deutlicher wird das Wort Gottes in der Bibel. Nun wollen wir zusammen mal den Text lesen, der da zugrunde liegt. Ich lese ihn hier laut vor und ihr könnt ihn dann mitlesen. Ich habe ihn extra, weil er ein bisschen länger ist. Also, Matthäus 25 ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Und aber der, welcher das 1 Talent empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säest, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht gestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, soweit der Bibeltext für heute. Ich bin so immer bemüht und sage das ja auch immer, man sollte als erstes in die biblische Einordnung reingucken. Das heißt, man muss sich bewusst machen, wenn wir hier Matthäus 25 sind, im Kapitel vorher, Matthäus 24 beginnt die Endzeitrede von Jesus. Endzeitrede auf dem Ölberg gegenüber vom Tempel hat er seinen Jüngern von der Endzeit erzählt. Und er hat von Zeichen gesprochen, die am Himmel zu sehen sind. Er hat von Wehen gesprochen. Ihr erinnert euch beim letzten Mal, wie ich gesagt hatte, dass er die Endzeit in Teilen mit einer Schwangerschaft dann auch vergleicht. Er hat über die große Drangsal gesprochen im Kapitel 24. Auch da darf ich eure Erinnerung bemühen. Die Grafik, die ich hatte, Stunde der Versuchung, 3,5 Jahre, die große Drangsal, wiederum 3,5 Jahre dahinter. Und dann hat er auch von seinem zweiten Kommen eben gesprochen, zweiten Kommen des Menschensohn, und hat dann noch über die Wachsamkeit gesprochen, dass er ihnen gesagt hat, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Stunde ist. Und hier im Kapitel 25 geht es in dem gleichen Tenor auch weiter. Zu Anfang lesen wir das Gleichnis mit den 10 Brautjungfrauen, das denke ich mal auch alle kennen. Und auch da ist die Kernbotschaft wieder, schlaft nicht, seid wachsam. Ihr wisst nicht, wann die Stunde kommt, wann der Menschensohn wiederkommt. Und hier in dem Gleichnis der anvertrauten Talente fällt ein Wort auch zunächst mal auf, das ist auch Treue. Auch hier geht es um Treue, um Erwartungen des Herrn an seine Diener, an seine Knechte. Als erstes fällt sicherlich auf, aber das muss nicht unbedingt eine sehr, sehr neue Erkenntnis in der heutigen Zeit sein, dass das Gleichnis lehrt, dass es treue und augenscheinlich untreue Knechte gibt. Das Gleichnis berichtet uns von einem Menschen oder in anderen Übertragungen steht von einem Herrn, der eben außer Landes gehen will, seine Diener, seine Knechte zu sich ruft und ihnen seine Habe und seine Güter übergab. Und der Zusatz ist wichtig an dieser Stelle, jedem nach seiner Kraft oder nach seiner Fähigkeit. Der eine, wie wir gehört haben, erhielt 5 Talente, der andere erhielt 2 Talente und ein dritter erhielt 1 Talent. Und ich denke, es dürfte klar sein, dass von ihnen erwartet wurde, dass sie damit im Sinne ihres Herrn arbeiten sollten und es vermehren sollten, damit er, wenn er nachher wiederkommen würde, davon Gewinn hätte. Ich denke, es ist nicht schwer, mach mal einen weiter, ich denke, es ist nicht schwer zu erkennen, dass der Herr, der Mensch, wie es in manchen ist, hier gemeint ist, mit Jesus Christus gemeint ist. Jesus Christus ist der Herr der Knechte, der auf seine lange Reise geht. Nach seinem ersten Wiederkommen, haben wir darüber gesprochen, erstes Wiederkommen, und er verlässt die Erde an Himmelfahrt. Und dann hatte ich beim letzten Mal auch diese Periode aufgebaut, mit seinem zweiten Kommen, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und die 3 Knechte stehen für Gläubige, für Christen, die während seiner Abwesenheit seine Interessen vertreten sollen. Ihnen wird Verantwortung für die Habe und für die Güter ihres Herrn entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten und ihrer persönlichen Kraft übertragen. Auf den ersten Blick mag das vielleicht eine harte Geschichte sein, ein hartes Gleichnis. Der Herr Jesus wird hier auch irgendwie als harter Mann beschrieben, der seine Knechte bestraft. Aber Jesus, ein ungerechter Mann, der letztlich doch nur darauf schaut, was wir tun? Ich bin mir sicher, wenn wir das so verstehen würden, dann würden wir dem Herrn Jesus Unrecht tun und wieder einmal vielleicht vordergründig nur bei einer Geschichte stehen bleiben und vorschnell Urteile fällen. Ich möchte heute aber in der Predigt eine etwas andere Facette von diesem doch schon bekannten Gleichnis zeigen. Ich möchte etwas eine andere Seite mal aufzeigen. Ich möchte auch ein bisschen provozieren, das werdet ihr dann merken an den entsprechenden Stellen, weil ich mir auch sicher bin, dass diese Facetten uns allen nicht unbekannt sind. Darum, ihr Lieben, wie ich immer so schön sage, bleibt dran, nicht abschalten. Es gibt was, was man mitnehmen kann. Ich muss hier mal erst einen Schluck zu trinken. Jesus erzählt uns hier in diesem Gleichnis von drei Menschen. Und jeder von ihnen hat etwas anvertraut bekommen. Der eine 5, der zweite 2 und der dritte 1 Talent. Jetzt muss ich an dieser Stelle gleich mal einen Exkurs einbringen. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Wenn wir von einem Talent zu der damaligen biblischen Zeit sprechen, reden wir nicht von Geld oder von einer Münze, sondern ein Talent war eine Gewichtseinheit. Ein Talent war ein Gewicht. Ich weiß, das ist zum Beispiel Hoffnung für alle und in anderen Bibelübersetzungen wird das dann auch mal mit Münze übersetzt, das Ganze. Aber ein Talent ist ein Gewicht, ein Gewichtsmaß. Und Bibelforscher und Bibelhistoriker haben da auch schon früh darauf hingewiesen und wir finden in der Bibel auch andere Stellen, die ich jetzt noch eben schnell mit ansprechen werde, die das untermauern. Ein Talent, eine Gewichtseinheit, die man genutzt hat und die ungefähr 30 Kilogramm Gewicht ausgemacht hat. Also ein Talent ist ein Gewicht gewesen im Volumen von 30 Kilo. Hier in unserem Gleichnis reden wir von Silber, deshalb ist nachher auch noch von Geld die Rede. Damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, was, und das soll im Grunde genommen die Bedeutung von diesem Gleichnis für das, was der Herr seinen Dienern gegeben hat, auch unterstreichen. Also ein Talent Silber würde ungefähr 6.000 Denare entsprechend. So hat man das vor 2.000 Jahren umgerechnet. Ein Talent 6.000 Denare. Denare haben wir auch schon gehört, zieht sich immer wieder durch die Bibel auch durch. Und wir wissen aber aus dem Gleichnis in Matthäus 20, wo es da um die Arbeiter im Weinberg geht, dass ein Denar ein Tageslohn ist. Ihr erinnert euch in dem Gleichnis, der Herr von dem Weinberg geht dreimal am Tag zum Brunnen hin, holt Arbeiter und die kommen dann immer in sein Weinberg und arbeiten und am Ende bekommt jeder einen Denar als Tageslohn. Und wenn man das wieder umrechnen würde, das haben auch schlaue Leute gemacht, also ich habe mich nicht an den Rechner hingesetzt, das habe ich mir auch an den entsprechenden Stellen rausgesucht. Also diese 1 Talent 6.000 Denare würde einem Arbeitslohn von 20 Jahren entsprechen. Die Dimension, 20 Jahre. Jetzt ist es natürlich interessant, warum verstehen viele heute unter dem Talent eben was ganz anderes und nicht diese Gewichtseinheit. Und das ist letztendlich darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der ganzen biblischen weiteren Fortführung und der Bibelgeschichte dieses Talent als Wort für natürliche Begabung, als Wort für natürliche eigene Begabung aufgefasst und verstanden wurde dabei. Und so hat sich das eigentlich auch da durchgetragen immer, dass dieses Gleichnis in diesem Punkt falsch angewendet wurde, nämlich auf den eigenen verantwortlichen Umgang mit den eigenen natürlichen Fähigkeiten. Und wenn man Studienbibel hat, da kann man das auch wunderbar nachlesen, was ich euch jetzt erzählt habe. Also das ist anerkannt und das steht auch in einem Verweis immer unten drunter dann. Also für uns jetzt nochmal, ein Talent ist eine Gewichtseinheit im Volumen von 6.000 Denare. Und letztendlich würden wir da von einem Arbeitslohn von 20 Jahren reden bei einem Talent. Gehen wir zurück ins Gleichnis, ihr Lieben. Also der Erste, der hat mega viel bekommen. Der ist sozusagen mit seinen 5 Talenten ein Superreicher geworden. Oder ich bin immer ein Freund von Wortwitzen, der wäre ein Multitalent, weil er eben so viel bekommen hat. Und mögen diese Superreichen auch nicht so reich gesät sein, so gibt es doch in unserer Umgebung immer Menschen, immer Leute, die viel haben und die vieles scheinbar leicht können, denen ganz viele Möglichkeiten zustehen und die sich im Leben wunderbar behaupten können. Und sie haben ihre Güter und ihre Habe vermehrt und die entsprechende Anerkennung dann dafür bekommen. Im Gleichnis ist es so, dass der Knecht aus den 5 Talenten 10 Talente gemacht hat. Jetzt werden einige vielleicht denken, wer so beschenkt ist, dem fällt das Leben leicht. Der kann ohne Mühe etwas aus seinem Leben machen und immer mehr machen auch und er hat irgendwie mehr vom Leben. Aber ob das wirklich so ist, da habe ich zunächst mal leichte Zweifel dran und wir werden es auch noch sehen. Dann ist da der Zweite, der 2 Talente bekommt. Nicht so viel wie der Erste, aber doch einiges, aus dem er was machen kann. Man könnte sagen, gehobener Durchschnitt an Kraft und an Fähigkeiten, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Man könnte menschlich gesehen sagen, er ist angesehen, ohne herausgehoben zu sein. Ein Mensch mit Grenzen sicherlich, aber nicht begrenzt. Er hat Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten und daraus etwas zu machen. Und auch dieser 2. Knecht verdoppelt durch Einsatz das Talent, die Talente, die er denn bekommen hat. Ja, und dann ist da der 3. Knecht. 1 Talent bekommt er und man kann es, glaube ich, nachvollziehen, wenn er denken würde, mehr kriege ich nicht, wenn er sieht, was die anderen da so bekommen haben. Und mit dieser Gabe soll er nun leben und handeln. Vielleicht denkt er sich, was ist denn das schon, was soll ich damit machen? Man schaue sich mal die anderen an, was die alles können und was die alles machen. Ja, und ich? Was bin ich dagegen? Ich fühle mich irgendwie vielleicht klein, mickrig und unbedeutend dagegen, weil ich auch nur dieses 1 Talent bekommen habe. Und dann ist da ja noch dieser Hausherr, der Herr, der irgendwie wann wiederkommt und dann was sehen will. Eine grausige Vorstellung, wenn der wiederkommt und ich habe nichts, was ich ihm wieder vorfinde, was ich ihm wiedergeben kann. Und so nimmt der 3. Knecht das Talent und vergräbt es. Wegpacken, zudecken, könnte man sagen, es einfach nicht sichtbar werden lassen, dann kann es auch nicht verloren gehen. Dann kann es auch nicht angegriffen werden und nicht beschädigt werden. Und ich kann es am Ende unversehrt dem Herrn wiedergeben. Ich möchte euch jetzt mal die Frage stellen, mit welchem dieser 3 Knechte in dem Gleichnis kannst du dich am ehesten identifizieren, wenn du das Gleichnis so hörst? Und wir wollen ja immer das, diese Gleichnisse auch auf unser Leben anwenden. Identifizierst du dich am ehesten mit dem Knecht, der 5 Talente bekommen hat, der reich gesegnet ist, der viel Kraft und augenscheinlich auch viel Fähigkeiten hat, der vollen Einsatz gezeigt hat, aber auch hohe Verantwortung tragen musste und der am Ende eine reiche Ernte eingefahren hat? Oder identifizierst du dich mit dem Knecht, der 2 Talente bekommen hat, der sich über das freut, was er denn bekommen hat und dieses setzt er gemäß seinen Fähigkeiten und seiner Kraft ein und verdoppelt am Ende genauso wie der Erste, das ihm anvertraute? Oder identifizierst du dich mit dem 3. Knecht, der 1 Talent bekommen hat, der denkt, ich habe nicht viel Fähigkeiten, ich habe auch nicht viel Kraft und deshalb habe ich auch nur 1 Talent bekommen und eigentlich traue ich mir auch gar nicht so viel zu. Ich habe Angst, dass ich dieses Talent am Ende nicht vorweisen kann und ich gehe lieber auf Nummer sicher. Man ahnte schon, ihr Lieben, die beiden 1. Knechte stehen für die wahren, stehen für die echten Gläubigen, die etwas von Gott anvertraut bekommen haben und die dieses treu für ihn eingesetzt haben. Ich betone immer wieder, dieses treu für ihn eingesetzt haben und die am Ende die Belohnung, als Belohnung die Segnungen des Himmelreichs bekommen werden. Man beachte an dieser Stelle, wie sagt man heute, ein kleiner Spoiler, beide haben die gleiche Belohnung bekommen. Ja, und dann ist der 3. Knecht nochmal da. Und man fragt sich, was ist das für ein Mensch? Wo steht der für? Ich bin mir sicher, der 3. Knecht, der steht in diesem Gleichnis für Namenschristen, für diese sogenannten Namenschristen, die den Herrn Jesus nicht wirklich kennen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn er den Herrn Jesus wirklich kennen würde, dass er ihn als harten Mann bezeichnen würde, dass er ihn als einen Herrn bezeichnen würde, vor dem man Angst haben muss, wenn er denn wiederkommt? Ich denke, dass der dritte Knecht ein großer Zweifler ist, der wenig bis gar kein Vertrauen in die Liebe und in der Güte seines Herrn hat. Vielleicht glaubt er auch nicht an den stellvertretenden Tod seines Herrn zu seinem Wohl. Ihr sitzt jetzt alle so schön und guckt mich an und ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen sich jetzt ein bisschen Empörung zumacht. Das ist jetzt eine von den Stellen, wo ich ein bisschen provozieren will, dass der eine oder andere denkt, was labert der da vorne? Jetzt will er mir erzählen, dass ich vielleicht ein Namenschrist bin? Keiner will sich als Namenschrist bezeichnen lassen, will ich auch nicht. Aber, und deshalb diese Predigt, denke ich doch, dass ein klein wenig, eine kleine Facette, eine kleine Seite dieses dritten Knechtes auch immer wieder in uns steckt. Und diese Seite, die sich selber klein macht, die sich gering ansieht, die sich unscheinbar, kraftlos und tatenlos macht und die anderen lieber größer, bedeutender, auffälliger und kraftvoller und begabter macht. Ich denke, dass diese Facette auch immer wieder mal in unserem Leben zu finden ist. Denn schließlich erleben wir das in unserem ganzen Leben. Das fängt ja schon im Kindergarten an. Wenn die Kinder in den Kindergarten rangehen, da gibt es andere Kinder, die können sich von vornherein die Schuhe zumachen, die können schon ganze Sätze vielleicht auch sprechen und die können schon einen Kreis malen und keine Ostereier. Ja, und dann geht es weiter in die Schule. Andere Eltern haben mehr Möglichkeiten, andere Eltern geben mehr. Und so haben die Kinder auch einfach da mehr von. Im jugendlichen Alter, wo alles mega kritisch beäugt und beachtet wurde, wo man sich selber mega kritisch hinterfragt, gibt es eine Facette, die dann vielleicht sagt, oh, ich bin gar nicht so schön. Bei den Damen vielleicht, bei den Jungs ist dann immer, oh, ich bin nicht so cool wie der andere. Andere sind viel schöner, andere sind cooler als ich. Die haben mehr Ansehen, mehr Ausstrahlung und mehr Besitz. Und nirgendwo als im jugendlichen Alter sind diese Attribute wichtiger. Und so geht das weiter, auch im Beruf, und das erzähle ich auch, weil es jeder im Grunde genommen auch schon erlebt hat, auch im Beruf gibt es immer wieder Menschen, die vieles besser können wie man selber, die dann auch mehr haben und auch angesehener sind. Frage an euch wieder, um das so ein bisschen nachzuvollziehen können, auch für dich selber. Wie oft in deinem Leben hast du schon gedacht, so sein wie die anderen oder wie der und der, das wäre es, das wäre cool, dann wäre mein Leben besser. Wie oft hast du dich in deinem Leben schon resigniert zurückgezogen? Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Eigentlich schaffe ich viel zu wenig. Eigentlich bin ich nichts. Und wie schnell sind wir dann dabei, dass man sich einredet, dass man wertlos ist? Man denkt dann, ich verstecke mich lieber. Ich verberge mich lieber. Ja, dabei sein, auch in einer Gemeinde, okay, das will ich wohl, aber ja nicht auffallen. Lieber am Rande stehen, als mittendrin sein. Und so vergrabe ich lieber mein Talent, dann kann ich es nicht verlieren, dann kann es nicht angegriffen werden und dieses angegriffen Talente steht dann ja im übertragenen Sinne auch für die Gaben, die man bekommen hat. Lieber mein Talent vergraben, dann kann es nicht angegriffen oder beschädigt werden. Ja nicht das Risiko eingehen, es einzusetzen. Was da alles passieren kann, nein, das ist nichts für mich, das will ich nicht, nein, danke. Ihr Lieben, Jesus erzählt Gleichnisse nicht, um uns Menschen Angst zu machen. Das zählt für dieses Gleichnis und für alle anderen Gleichnisse, die wir auch lesen können. Er weiß aber, dass wir ständig vom Teufel angefeindet werden und dass wir verführt werden sollen von ihm. Und er will uns über die Gleichnisse dahin führen, unser Leben mit seinen Augen zu sehen und dann aufgrund unserer eigenen Erkenntnis und unseres eigenen Willens unser Leben zu ändern. Ich wiederhole das nochmal. Er will uns dahin führen, unser Leben mit seinen Augen zu sehen und aufgrund seiner eigenen Erkenntnisse und seines eigenen Willens dann zu verändern. Es geht in diesem Gleichnis nicht darum, dass Wiedergeborene ihr Heil verlieren. Es geht in dem Gleichnis darum, das Leben der Christenheit in der verbleibenden Zeit bis zum zweiten Wiederkommen. Da sind wir wieder Endzeit. Es geht darum, das Leben der Christenheit in der verbleibenden Zeit bis zum zweiten Wiederkommen. Wir leben in der biblischen Endzeit und die Zeit, unsere Talente einzusetzen, geht zu Ende. Das muss uns auch immer wieder deutlich sein. Und wir sollten in Treue alles für ihn einsetzen, was er uns anvertraut hat, weil auch er alles für uns eingesetzt hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und deshalb sollten wir auch alles einsetzen, was er für uns hingegeben hat. Und wir wissen aus 1. Timotheus 2, da haben wir diese Stelle, dass es sein göttlicher Wille ist, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn dies, und an der Stelle wird Timotheus aufgefordert, für Regierungen, für alle Menschen zu beten, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so sagt der Herr Jesus an dieser Stelle ganz klar, Gott wird am Ende des Tages alles verstehen. Aber er wird kein Verständnis für Untreue haben. Für Untreue, die dann vielleicht noch mit Angst oder mit eigenem Unvermögen begründet wird. Denn damit tust du dir selber Unrecht und vor allem tust du Gott Unrecht. Lohn, Heulen und Zähneklappern wird am Ende der Lohn dafür sein. Und dann wird sichtbar, wie das eigene Leben vertan wurde, zugeschüttet mit Gedanken, die davon bestimmt waren, was andere Menschen von einem denken, von dem, wenn man sich mit anderen vergleicht und auf die Fähigkeiten und von Kraft von anderen schaut. Denn das, ihr Lieben, ist ein reiner Blick durch die menschliche Brille. Das ist nicht ein Blick durch die göttliche Brille. So ist es von Gott nicht gewollt gewesen. Ich hoffe, es wird deutlich hier an dieser Stelle auch, Eigentlich geht es in diesem Gleichnis nicht um die drei Diener oder die drei Knechte, sondern im Mittelpunkt dieses Gleichnisses steht der Dritte. Und es geht in diesem Dritten, geht es auch um dich selber, dass wir uns hinterfragen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Andere mögen vielleicht 5 oder mögen vielleicht 2 Talente erhalten haben. Gut, das sind die anderen. Aber du hast 1 Talent erhalten, mindestens. Und die Frage ist, was machst du damit? Frage nicht danach, was andere erhalten haben oder was andere aus ihren Talenten machen, sondern du hast dein eigenes bekommen und tu damit das, was du tun sollst. Du hast 1 Talent erhalten, deine Gabe von Gott, und nun setze sie auch ein. Lass dein Leben nicht bestimmen von den anderen, sondern von dem, der dir das Leben geschenkt hat, wie es ist, der es dir anvertraut hat mit den Gaben, die er für dich bereitet hat, die er für dich erforderlich hielt und sie dir deshalb auch gegeben hat. Und diese Gaben möchte er eingesetzt wissen. Er möchte, dass du daraus etwas machst, aber nicht das, was andere haben, was andere erwirtschaftet haben, sondern das, was dir eigen ist, was zu deinem Leben dazugehört, was du bist und was dich auch ausmacht. Wer sein Talent vergräbt, vergräbt letztlich Gottes Geschenk. Wer die anderen groß macht und sich selber dadurch klein, der macht nicht Gott, sondern nur Resignation und Angst groß und unterstützt dadurch letztendlich den Teufel, der das Ziel hat, den Heilsplan Gottes für uns Menschen zu erfüllen, zu zerstören. Es gibt so zu diesem Thema passend eine schöne Geschichte von einem Rabbi, Rabbi Susja, der vor gut 300 Jahren in Galizien gelebt hat. Der Rabbi liegt auf dem Sterbebett und seine um ihn versammelten Schüler wollen ihn trösten und aufrichten Und so vergleichen sie sein Leben, das an ihm vorüberzieht, mit dem Leben von Mose und Abraham. Doch der Rabbi senkt den Kopf und sagt: Ich habe keine Angst davor, dass Gott mich fragen wird, warum bist du nicht wie Mose oder Abraham gewesen? Ich habe Angst davor, dass er mich fragt, warum bist du nicht wie Rabbi Susja gewesen? Warum bist du nicht wie Rabbi Susja gewesen? Warum bist du nicht wie du gewesen? Gott, unser Schöpfer, der Anfänger und Vollender des christlichen Glaubens, hat uns so geschaffen, wie wir sind. Und er hat einen Plan für uns, für einen jeden, so wie wir denn hier sitzen. Und diesem Plan entsprechend hat er uns mit Gaben versehen und erwartet eben, dass wir diese Gaben auch treu in seinem Sinne einsetzen. Er erwartet nicht, dass wir uns mit anderen vergleichen. Er erwartet nicht und will es nicht, dass wir Ausreden ersinnen, warum wir diese Gaben nicht einsetzen, warum wir mit den Talenten, die wir bekommen haben, nicht wuchern. Wenn der dritte Knecht dieselbe Treue erwiesen hätte wie die anderen und ebenso mit seinem Talent ein weiteres Talent erwirtschaftet hätte, dann hätte er mit Sicherheit denselben Lohn, dasselbe Lob bekommen wie die anderen auch. Aber so hatte der dritte Knecht nur ein leeres Loch im Boden vorzuweisen. Und das Talent wurde ihm abgenommen und demjenigen gegeben, der 10 Talente hat. Auch das mutet vielleicht jetzt zunächst mal ein bisschen ungerecht an, aber es entspricht dem festen geistlichen Grundsatz, den wir dann auch in Vers 29 noch wiedersehen und an anderer Stelle im Matthäusevangelium im Kapitel 13, Vers 12. Demjenigen, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, und mit diesem, der nicht hat, da wird von Glauben, von Vertrauen, von Treue gesprochen. Dem, der das aber alles nicht hat, von dem wird selbst das genommen, was er hat, wird am Ende weggenommen. Also er wird alles verlieren. Diejenigen, die sich für die Ehre Gottes einsetzen wollen, werden auch immer die Mittel dazu empfangen. Je mehr sie tun, desto mehr werden sie auch befähigt, für Gott zu tun. Das kann ich aus meinem Leben bestätigen und ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr viele von euch auch bestätigen können. Aber andererseits, so wie wir es gerade auch in dem Grundsatz gelesen haben, andererseits verlieren wir, was wir nicht nutzen. Man könnte dazu sagen, Unfruchtbarkeit ist der Lohn der Trägheit und der Untreue. Darum, ihr Lieben, und damit bin ich jetzt am Ende auch, und das sollen meine letzten Worte sein, seid mutig und treu und einsatzfreudig mit dem, was euch von eurem Schöpfer anvertraut wurde, und nicht träge oder ängstlich. Setzt eure Talente und eure Gaben ein und seid dabei vor allem eins, ihr selber, so wie euch Gott geschaffen hat und in diese Welt gesetzt hat. Amen.